Herzlich willkommen bei
«Ticht und Mächtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 213 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Florian Bodoki.
Hallo.
Und mal wieder am Kevin Hofer.
Hallo.
Ja, weil wir reden heute unter anderem über Google, wo jetzt offiziell, das diskutieren wir dann, aber ein Monopolist soll sein. Und über Intel, was denn dort los ist. Viele Entlassungen, Chips, die zurückgeschickt werden und es scheint dort nicht so zu laufen wie auch schon. Die goldenen Zeiten, ob die möglicherweise vorbei sind, wird uns der Kevin erzählen. Denn ich habe A Quiet Place Day One gesehen und Spielecke muss ich auch allein repräsentieren. Ich habe Thank Goodness You're Here, so ein richtiges britisches Game für Flo und Cat Quest 3. Aber ja, ich würde sagen, wir springen gerade in unsere News rein.
News aus der Tech-Welt.
Ja, ein US-amerikanisches Gericht hat entschieden oder ist zum Schluss gekommen, dass Google-Suche zumindest in diesem Bereich. In diesem Bereich soll Google tatsächlich ein Monopol haben. Das denkt man vielleicht dialogisch. Es gibt ja gar nicht anders. Aber das ist tatsächlich relativ lang gegangen. Das ist jetzt aber alles noch nicht ganz endgültig, aber doch ein gewichtiger Entscheid, der da gefällt worden ist, oder Flo?
Ja, also zumindest symbolisch, was dann aus der Praxis, aus dem entwächst und entsteht, das werden wir dann sehen, aber es ist auf jeden Fall so. Das Bundesgericht in Washington hat am Montag den Schuldspruch rausgehauen. Die Suchmaschine, also die Google, hat eine illegale Monopolbildung betrieben. Und das ist jetzt ja, 4 Jahre gegangen. Das ist damals unter Donald Trump hat das schon gestartet und Biden hat den Prozess vorgeführt. Und ja, es geht einfach darum, dass Google bei Internetsuche mittlerweile 90% vom Weltmarkt kontrolliert. Und schon bei der normalen Internetsuche, außerdem läuft halt auf 95% von allen Smartphones mit dem Betriebssystem Android, also eigentlich alle Android-Phones, laufen ebenfalls mit Google und der Google-Suche. Ausnahmen sind jetzt seit kurzem Huawei, wo ja schon seit 5 Jahren oder so eigentlich die Google-Geschichte nicht mehr verwenden und jetzt auch komplett sich losgesagt hat, aber sonst überall. Und das Urteil, das bezieht sich so auf Milliardensummen, wo Google über die Jahre an andere Unternehmen gezahlt hat. Also so, es ist nicht irgendwie, also natürlich ist Google-Suche ist eine gute Suche, ich glaube, da müssen wir nicht darüber diskutieren, aber in dem Fall geht es tatsächlich darum, dass Google an Apple, an x andere Firmen wirklich Milliardenbeträge gezahlt hat, damit sie als Default-Suchmaschinen auf ihren Devices eingerichtet werden.
Eben, es ist auf eine Art wie so ein Schmiergeld. Offiziell ist es natürlich nicht Schmiergeld, weil das hätte, glaube ich, einen gerichtlichen Terminus. Aber de facto geht sich das rein. Eben, du zahlst einfach die wichtigsten Players, eben wie Apple, dass sie einfach deine Suche nutzen. Obwohl ja dort dann eben interessant ist, wie immer, wie so Gerichtsfälle kommen dort nämlich interessante Statements raus. Und also offenbar, ich weiß nicht, ob Apple eine andere Suchmaschine genommen hätte, auch wenn sie das Geld nicht bekommen hätten. Offenbar nicht.
Also, wann denn? Weißt du, sind wir mal ehrlich, ich meine, Bing ist schon recht, aber also, man darf durchaus Google eben auch ein bisschen Qualität zusprechen. Also, aber die Sache ist halt die, es ist darum kein, also jetzt irgendwie Schmiergeld oder Bestechung oder so, weil theoretisch haben die User ja immer die Wahl gehabt. Du kannst ja die Standardsuchmaschine auch ändern. Aber genau das weiss Google, das macht niemand, außer ein paar ultra-prinzipielle Menschen, die dann sagen, hey, ich will DuckDuckGo zum Beispiel oder was weiß ich. Aber die meisten ist so, wenn Microsoft mit Bing das Gleiche gemacht hätte, dann wären die dort heute, wo Google sind. Wirklich. Aber
das ist eigentlich noch das Interessante ist, eben, vielleicht liest du, hast du das Quote dann eh noch, das, was dort rausgekommen ist, ja von Apple, schon recht lustig gewesen.
Dass Apple gesagt hat, sie würde für Geld auch kein anderes nehmen.
Für kein Geld irgendwie würden sie Bing verwenden. Die könnten ihnen die ganze Firma schenken, mir hat gesagt. Was natürlich absurd ist, weil die sind ja beide gleich gross. Aber Ich habe mich dann dort einfach gefragt, wieso zahlt denn Google Geld, wenn sie die, die sowieso verwendet? Haben sie das Geld einfach zum Fenster rausgeführt?
Vielleicht haben sie, ja weißt, vielleicht haben sie ein bisschen hard to get gespielt gegenüber Google, gell? Das ist so, eigentlich ist klar, hey, wir wollen euch, ihr wollt uns, aber wir tun uns jetzt beide ein bisschen zieren, damit der andere ein bisschen nachgeben muss. Das ist wie beim Dating im Teenager-Alter, Phil, weißt
du? Ich weiß nicht, ob du dort auch 1 Milliard abdruckst oder so im Jahr.
Hey, Gott sei Dank ist es nicht ganz so teuer. Weil ich kann doch mit anderen Qualitäten überzeugen. Nein, aber Quatsch. Jetzt muss ich schauen, dass hier meine dämlichen Kopfhörer
sind. Hey, nein, aber eben, also ich, es ist jedenfalls eben etwas, wo man jetzt gleich immer den Eindruck hat, weil einfach, wie du sagst, alle brauchen Google und obwohl Microsoft genau so eine grosse Firma ist, kommen sie mit Bing einfach auf keinen grünen Zweig. Und genau, und eben das Gericht hat jetzt halt aber vor allem, weil sie es finanziell wirklich einfach dafür gesorgt haben, dass einfach alle wirklich auch Google weiterhin verwenden, oder? Das ist vor allem der springende Punkt.
Und es gibt eben schon auch noch spannende Twists. Sonst, es ist dann auch irgendwie zur Debatte gestanden, inwiefern das eben durch die Konkurrenz von Google in anderen Sektoren genützt hat. Das ist ein ganz anderer Twist. Und zwar, sie haben ja zum Beispiel auch Mozilla, also Firefox, dafür gezahlt. Die haben auch Geld gekriegt. Und da muss man auch berücksichtigen,
für was haben die Geld bekommen?
Dass die bei Firefox Google als Standardsuche eingerichtet haben.
Okay.
Und wenn man sich überlegt, wie dominant ja Google auch auf dem Browser-Markt ist, oder Google ist ja by far, also Chrome, by far Nummer 1 Browser auf der Welt, ist dann so ein bisschen auch so ein bisschen der Twist gekommen, so, ja, das hat den Markt nicht nur geschädigt, sondern auch gewissermaßen gerettet. Wer weiß, ob Mozilla überhaupt noch geschäftstüchtig wäre, ohne den Stutz, den sie von uns bekommen haben.
Also, das ist schon krass, oder? Also, glaube ich, dort habe ich, ich habe auch gelesen, dass man dort einfach auch munkelt, dass das auch der Hintergedanke dann war, dass Google sozusagen die am Leben erhält, damit sie eben sagen, hey, aber es gibt schon noch es gibt noch Alternativen. Es gibt den Safari jetzt und Firefox.
Logisch. das ist genau das. Der springende Punkt ist natürlich, es geht natürlich hier ums Werbegeschäft hauptsächlich von Google. Weil Google 57% vom kompletten Jahresumsatz von Google kommt über Werbung rein. Und das ist in den vergangenen Jahren wahrscheinlich tendenziell eher mehr gewesen, weil wo sie noch nicht so ein Big Player gewesen sind, zum Beispiel auf dem Smartphone-Markt, wie sie heute sind, oder auf dem Smart-Home-Markt. Ich denke, so vor 6, 7, 8 Jahren sind es eher mehr gewesen. Jetzt musst du dir vorstellen, das Anzeigengeschäft, das hat kompletten Jahresumsatz gemacht von 206 Milliarden Dollar. Und wenn du die Zahl nimmst, dann denkst du so, ja gut, also sie haben im Jahr 2021, lass mich nicht lügen, ist die grösste Zahlung an Konkurrenz raus und das sind 26 Milliarden Dollar gewesen. Aber wenn du denkst, du zahlst quasi 10% ab von dem, was du zu erwarten hast, das ist ja nichts. Oder? Und darum, ja. Aber beide, das sind May, jetzt sind sie Monopolist, schuldig gesprochen, die Strafe steht noch nicht fest, da ist das Gericht noch dran, da etwas auszuarbeiten und Google hat natürlich auch noch die Möglichkeit, dann da das nochmal weiterzuziehen und so weiter. Aber grundsätzlich wird es jetzt for now mal als grosser Sieg für das amerikanische Volk gefeiert vom Gericht.
Gell, interessant ist noch, du hast jetzt gerade Werbung angesprochen, dort habe ich gelesen, in dem Bereich man hat es auf verschiedenen Bereichen offenbar geklagt oder die Klage hat verschiedene Bereiche betroffen. Aber im Werbebereich hat man gesagt, dort haben sie kein Monopol. Das habe ich interessant gefunden.
Ja,
vermutlich. Ja, eben, das stimmt das vielleicht tatsächlich. Facebook ist auch gigantisch.
Ja, genau. Dort haben sie halt einfach ein paar sehr, sehr starke Konkurrenten. Aber trotzdem, oder? Sie schaffen sich dort eine sehr gute Ausgangslage, indem sie einfach noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und das hat auch Apple gesagt, oder die Vereinbarungen, die haben natürlich Vereinbarungen, wahrscheinlich auch anteilig. Also das ist nicht nur bares Geld, das sie einfach überwiesen haben, sondern, Achtung, Hot Take, man weiss Details nicht, aber man geht davon aus, dass die Firmen, die gross sind, die essentiell dazu beitragen haben, dass die Werbeeinnahmen, eben zum Beispiel Apple, die auf allen ihren Devices Google als Standardding eingestellt hat, dass die wahrscheinlich auch ein bisschen an den Werbeeinnahmen partizipiert haben.
Es ist schon krass.
Schon darum ist so, denkt sich Apple so, wenn ich Bing nehme, dann möglicherweise kann ich mit Microsoft auch aushandeln, dass ich doch partizipieren monetär. Aber das ist natürlich viel weniger als bei Google.
Nee.
Darum, es ist eben schon auch im Interesse von diesen Firmen, selbst ohne das in Anführungszeichen Schmiergeld, ja, sich mit Google dort zu verpartnern.
Jetzt gehen wir mal davon aus, dass, eben klar, Google zieht es weiter, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass sie dann nicht durchkommen, dass das Urteil bleibt, wie es ist. Mhm. Was sind da mögliche Folgen?
Hey, vor allem, fette Busse, möglicherweise Rückzahlungen von gewissen Einnahmen.
Aber weißt du, entscheidend für die Leute, für die User wäre ja, wenn das ein Monopol ist, und das Monopol ist ja illegal, weil das schlecht soll für den Markt sein, für Produkt. Wie bekommen wir denn bessere Produkte durch das? Weil wenn einfach Google x Milliarden abdruckt, ja schön, das kann auch viel sein, es wird sie dann auch schmerzen, das glaube ich dann schon. Aber wo nützt uns denn das? Oder? Also weißt, wegen dem wird ja nicht Bing grösser, sie können weiterhin dürfen sie dann den Deal nicht machen mit Apple, aber Apple wird dann halt trotzdem vermutlich weiterhin die Google-Suche verwenden.
Genau.
Oder?
Ja, also wie das ganz praktisch dann wirklich wird, möglicherweise werden andere Player mehr Geld in Innovation und in ihre Suchmaschine investieren, wenn sie bessere Chancen haben.
Ja, weil Google einfach weniger den Leuten das Geld gibt, dann, ja gut, eben, vielleicht gibt es dann doch genug andere, wo es für die attraktiver wird, weil jetzt auf eine Art wie die Konkurrenz ein bisschen schwächer geworden ist. Ja, stimmt, das kann natürlich
genau.
So die Hoffnung, dass... Weil du hast vorher gesagt, die Google-Suche, aber das sage ich auch wirklich gut.
Ja.
Ich finde, das ist sie sehr lang gewesen. Mittlerweile finde ich wirklich, ist sie nicht mehr so... Für mich ist früher ist sie unbestritten gewesen. Du hast gegoogelt, darum nennt auch jeder das so, dass es einfach gut gewesen ist. Aber ich finde, auch in den letzten Jahren hat das wirklich abgenommen. Also es ist einfach... Okay. Also ich finde dir nicht.
Ich hätte jetzt nicht merklich... Ich habe jetzt nicht gemerkt, in den letzten paar Jahren, dass es schlechter wird. Aber ich brauche auch keine andere Suchmaschine, darum weiss ich nicht, ob jetzt andere aufholen oder besser werden, von dem her.
Aber weißt, ich finde, zum einen fängt es an, dass du immer musst zuerst die ersten 5 Dinge abscrollen, weil da nur scheiß Werbung drin ist.
Ja, und das, dann, ja.
Und dann, und dann hat sich ja mittlerweile offenbar auch herausgestellt, dass auch die oberen Amix nicht mehr unbedingt die besten sind. Also weißt du, weil früher haben sie es wie anders gewichtet. Es ist ja immer ein bisschen... intransparent, wie sie das machen.
Aber das stimmt. Also,
früher war es einfach das Zeug anders gewichtet, es waren wirklich die Sachen, die die Leute gut gefunden haben und so. Und jetzt ist es halt irgendwie, hat es andere Aspekte oder nie flüssen und zum Teil dann halt vielleicht auch einfach irgendwie finanziell oder was weiß ich, aber ich finde einfach, die Resultate sind einfach nicht mehr gleich gut wie auch schon. Mhm. Also weißt du wirklich, weil ich suche etwas, das ist nicht immer irgendwie, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt einmal mehr suchen und ich habe jetzt auch schon länger zum Beispiel DuckDuckGo, ich habe jetzt über das Jahr verschiedene probiert. Keine von denen ist so gut, dass ich sie einfach nur alleine brauchen. Das ist wirklich einfach auch so.
Ja.
Aber es hat, die hat damals andere Resultate, die ich dann zum Teil auch gut finde. Aber es ist wirklich so die, für die, wenn du so die spezifischen Sachen, weißt du, so irgendwie, eben, sagst du jetzt irgendeinen Artikel, wo du irgendeine Person oder irgendwie jetzt irgendein Produkt und du gehst so, weißt, so wie die Stichworte ein, das Game, die Zeit, bla. Kommt bei Google immer das, was du suchst. Das ist einfach so. In so Sachen ist es.
Voll.
Ich suche einen Artikel von mir, ich gebe Digitec den Namen ein, zack, der ist immer zu oberst.
Ja, so eben Sachen, so Side-Search und so Define-Search und so. Das ist
halt wirklich, genau, in diesen Sachen finde ich, sind es weiterhin gut. All die Fragen, die es mittlerweile dann mit diesen AI-Sachen...
Oder auch so die Sachen, was du so, schon so darstellt. Wenn ich zum Beispiel eingebe FC Winterthur, dann kommt als erstes wirklich... Es kommt ein Kästchen, da steht, dann ist die nächste Partie um die Zeit. Oder wenn sie gerade das Spiel hatten, hey, unentschieden, Sieg, Niederlage für das Team. Und dann kommt nebendran automatisch eine Tabelle von der Super League, wo der FC wieder durchgehighlightet ist und so weiter.
Das eben genau, ist, ich sage,
so Sachen
Convenience, sind. Genau, Quality of Life Sachen, eben, das sind super. Aber eben, es gibt auch wirklich gewisse Sachen, wenn ich irgendetwas recherchiere, wo ich wirklich merke, da findest du jetzt auch irgendwie nichts Gescheites irgendwie. Und ich sage einfach, ich finde, die hat auch abgenommen. Und dort habe ich dann den Eindruck, so stehend, das liegt eben schon daran, dass man einfach gemerkt hat, man kann auf andere Arten einfach ein bisschen mehr Geld machen. Mhm. Und es ist nicht mehr einfach die beste Suche, die es gibt. Darum, ich fände es schon geil, wenn die Konkurrenz wieder zunimmt. Dass auch sie wieder besser werden.
Ja, ja, klar. Also natürlich, das ist ja, das soll dann auch ein Ansporn sein, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, also ehrlich, in Praxis, ich glaube nicht, dass das sich unheim, zumindest nicht mittelfristig oder kurzfristig, wird das keinen grossen Einfluss haben. Hey, aber es ist mal ein Anfang, oder? Es ist ein Präzedenzfall und mal schauen, was dort noch passiert.
Hey, ich meine, wenn du ein Sprachbegriff geworden bist, für sozusagen ein Verb geworden bist, deine Firma, dann das ist einfach nicht mehr so schnell aus der Welt schaffen.
Das ist etwas, was nicht ganz so prominent ist wie Google, aber was ich vor allem so bei älteren Leuten eine Zeit lang bemerkt habe, ist so, was hast denn du für ein iPhone? Und ich so, Android. Also oder ich habe natürlich ein iPhone. Aber
oder ein iPad statt Tablet.
Genau, was hast du für ein iPad?
Wahrscheinlich, genau. Also komm, dann gehen wir weiter und auch dort geht es um viel Geld. Und zwar, aber viel Geld, wo einfach irgendwie nicht reinkommt. Und zwar bei Intel. Dort liest man, wenn man am Kevin seine Sachen liest, liest man viele negative Sachen. Zwar auch bei AMD aktuell. Aber die jüngste Meldungen sind eben gewesen, dass sie Probleme haben mit ihren Chips, wo sich dann sehr, sehr viele User bei uns gemeldet haben, müssen jetzt alle ihre Prozessor einschicken, weil die alle kaputt gehen. Massenentlassungen und man fragt sich dort ein bisschen, was ist los bei Intel? Und Kevin, was ist los bei Intel?
Ja, eben, negativ Schlagzeilen bei Intel, hauptsächlich wegen dem, kann man zusammenfassen, miese Zahlen und miese CPUs. Letzte Woche hat Intel ihre Zahlen präsentiert und die sind tiefrot, also Milliardenverlust und Besserung ist momentan gerade nicht in Sicht. Wenn ich da von Milliardenverlust rede, ist das der Nettoverlust von über 1,6 Milliarden US-Dollar allein im zweiten Quartal 2024. Hauptsächlich ist der Verlust auf Chipfertigungssparte zurückzuführen, also die sogenannte Intel Foundry. Hängt damit zusammen, dass Intel dort hat müssen und nach wie vor muss viel Geld investieren, weil sie eben in Fertigung den Rückstand müssen aufholen, den sie gegenüber der Konkurrenz wie TSMC in den letzten paar Jahren, respektive in den 2010er Jahren, eingefahren haben. Bei diesen Zahlen läuft es am besten so bei den Client-Prozessoren. Also das wären Desktop- und Notebook-CPUs. Dort, wo jetzt die Ausfälle von diesen CPUs auch für Negativschlagzeilen sorgen, also genau ausgerechnet in dem Feld, was sie noch so klein was so gelaufen ist, heisst jetzt die Negativschlagzeilen.
Also für ihren gesamten Kuchen macht so der Konsumerbereich den grössten Teil aus?
Nein, macht nicht den grössten Teil aus, aber dort hätte ich die besten Zahlen können präsentieren. Also, es ist klar, ist die Serversparte ist, wie bei den meisten, ist das immer die stärkste, weil es halt einfach substanziell eine grosse Menge an Geld reinbringt pro Gerät, pro Stück, das du dort verkaufst. Die schwächelt aber eben auch momentan, weil Intel kann im Gegensatz zu AMD und Nvidia einfach nicht vom aktuellen KI-Boom oder vom nach wie vor anhaltenden KI-Boom profitieren. Die Produkte finden einfach zu wenig Absatz, weil sie nicht konkurrenzfähig sind. Aber vielleicht nochmal kurz zu diesen Ausfällen bei den CPUs zu sprechen zu kommen. Das ist ja nicht etwas, das ganz neu ist. Das ist jetzt erst seit der 13. Generation von den Intel CPUs, also knapp 2 Jahre, mehren sich jetzt Berichte von diesen Ausfällen. Das hat sich bei der 14. Generation weitergezogen. Man muss sehen, eigentlich ist im Prinzip ist das nur ein Refresh gewesen, die 14. Generation vor 13. Also es passiert eigentlich alles mehr oder weniger das Gleiche. Man hat einfach ein bisschen etwas geschraubt, aber es ist nicht ein grosser Unterschied zwischen einer CPU, so leistungstechnisch.
Welches ist die aktuelle CPU-Generation?
Momentan sind wir in der 14. Generation. Okay. Und das Problem daran ist anscheinend, wie sie jetzt herausgefunden haben, fehlerhafter Microcode-Algorithmus. Also der schickt an CPU falsche Spannungsanforderungen. Sprich, da kommt plötzlich grosse Spannung drauf, was einerseits zu den Abstürzen führen kann. Eben viel ist das in Games, wenn du etwas ladest oder so, oder einfach CPU aktiv ist, stürzen sie nachher ab. Wiederum kann das natürlich über lange Zeit, wenn du immer die Spannungsanforderungen, vor allem als Limit aufdust, so schnell, oder? Das ist wie wenn du hochtourig fährst mit dem Auto, es kann die beschädigen, abnutzen, was nachher eben zu einem Ausfall kann führen. Und genau die Ausfälle, das ist natürlich in dem Moment mit diesen schlechten Zahlen für Intel wirklich noch die hier auf Sportschaft schlechthin, weil ich kann mir vorstellen, die Sparte wird jetzt wegen dem auch geschädigt sein, auch zumindest die aktuelle Generation. Und da war die für das Quartal 3 und 4 sehr wahrscheinlich noch tiefer oder die Zahlen, auch in diesem Bereich. Wiederum bringen sie jetzt gleich auch schon wieder die nächste Generation CPUs raus, aber die Frage ist, ob die Leute denen nachher vertrauen, oder?
Ich kann gerade sagen, wie viel, das weiss man halt nicht, oder? Wie viel, weißt du, so in Prozenten halt wirklich betroffen sind, oder?
Ja, eben, es gibt ja Gaming-Studios, die berichten von 50-100% Ausfall bei diesen CPUs. Also, die Abstürze dort hier, die Ausfälle geht kaputt nicht, aber ja, mir heisst auch Zahlen, ich konnte unsere Zahlen auch mal anschauen, ich habe die nachträglich noch angefragt. Bei uns ist es tatsächlich so, dass jetzt die aktuelle i9-CPU, der 14900K, hat eine Defektquote von 4,75%. Jetzt zum Vergleich, die 13. Generation, dort ist er auch relativ hoch, aber noch bei der 12. Generation ist die Defektquote bei 1,5% gelegen.
Oha, ist das, ja. Aber ist das die Retourenquote oder wirklich?
Das ist Defektquote. Aber das ist nicht nur, die haben extra für Defektquote angefragt und nicht die Retourenquote, damit man das auseinanderhalten kann. Das ist effektiv die Defektquote. Also es ist recht krass und eben bei uns ist vor allem der i9 betroffen. i7 und i5 Modell von 13. 14. Generation, da merken wir bei uns bei den Retouren noch nicht den grossen Unterschied zu den vorangegangenen Generationen. Gut, ich muss auch da wieder sagen, ich bin bis zur 11. zurück, weil irgendwann einmal hast du eine Zahl überdross, aber ich bin 4 Generationen zurück bei Intel und ja, du merkst schon, es ist ein rechter Wandel, der sich dort gibt, auch über die Zeit. Wir haben irgendwie Anfang 6. Quartal 2021 im Vergleich zum letzten Quartal, Quartal 2, 2024, ist irgendwie über 3-mal so viel Defektretouren bei Intel. Also, es ist wirklich momentan schon, es häuft sich, es mehrt sich. Wir sind auch, ich weiss noch nicht, ob der Peak schon erreicht ist. Vielleicht noch nicht, weil man muss auch sehen, die 14. Generation, die ist noch nicht einmal ein Jahr auf dem Markt. Noch nicht einmal ein Jahr und hat schon so eine hohe Retourenquote, oder? Ich nehme nicht an, dass sie noch steigen wird, weil verkaufen werden wir von denen jetzt nicht mehr viel. Yeah. Sprich, es kommen noch mehr zurück, also die Quote wird aufgehen, oder? Unweigerlich, kannst du nicht machen. Also ist schon noch, das ist recht krass. Und eben auch das hat halt Auswirkungen auf den Intel-Kurs, also auf den Aktienkurs von Intel. Tech-Unternehmen, man hat es anfangs Woche gehört, sind alle schwächeln momentan und Intel durch das Ganze noch viel mehr. Intel will natürlich jetzt Massnahmen ergreifen und soll zum Beispiel 15% der Belegschaft, also etwa 15'000 Mitarbeitende, entlassen werden.
Das ist eine krasse
Ursache. Ja, das ist eine kurzfristige Massnahme. Oder? Das bringt jetzt halt ein bisschen mehr weniger Ausgaben, also können wir vielleicht bessere Geschäftszahlen präsentieren. In ein paar Jahren stellen sie sich sehr wahrscheinlich irgendwo anders wieder ein, oder? Wie das häufiger so ist. Das kennt man ja, das auf und ab mit denen. Eigentlich stellen sie mega viele Leute ein, für sie dann später wieder zu entlassen oder aus einer anderen Sparte zu entlassen.
Eben, mit den Leuten kann man es ja machen.
Genau, das ist anscheinend so klein. Das Schlimme ist halt das einerseits für die Leute, das ist halt viel tragisches Schicksal, Individualschicksal. Was aber Intel jetzt auch noch plant, ist, dass sie, was ich nicht nachvollziehen kann, ist, sie wollen Forschungsausgaben auch zurückfahren. Und das ist für mich immer so eine Frage, weil Intel ist momentan nicht konkurrenzfähig. Und du wirst nicht konkurrenzfähig in Zukunft, wenn du nicht in die Forschung, also in die Innovation investierst. Und der Intel ist eigentlich genau, weil sie zu wenig geforscht haben, weil sie zu wenig Innovation vorantrieben haben, in diese Situation jetzt reinkommen. Das lässt sich so historisch auf ihr Verhalten in den 2010er zurückführen, weil dann ist Intel konkurrenzlos gewesen, oder? Du warst Marktführer gewesen. Du hast wirklich keine andere Möglichkeit gehabt. AMD war noch nirgends gewesen, denn. Also,
Ja, sie haben existiert, das kann man sagen.
Sie haben existiert, aber es war vernachlässigbar gewesen. Aktuell verkaufen wir im Shop. In den letzten 3 Jahren haben wir sogar 30% mehr AMD-CPUs als Intel-CPUs verkauft. Das spiegelt sich natürlich noch nicht in den Steam-Surveys, die du kennst, nicht, weil dort natürlich noch viel ältere Prozessoren auch noch drin sind.
Ich meine, ich habe nachgeschaut. Ich habe noch die 10. Generation von Intel-Prozessor.
Auch schon ein Zeitchen alt mittlerweile. Ja. Schon, auch nicht der frischeste, total frisch.
Du weißt, was es ist. Aber für das Game macht es noch nicht so einen verdammten Unterschied. Oder?
Ja, vor allem du nicht, der mit der Grafikkarte, der High-High-End-Grafikkarte spielt. Oder Leute, die mit 1080p Auflösung spielen, die merken dann vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber auch dort. Im Endeffekt.
Also, das ist eben, dann Gründe sucht man dann noch so ein bisschen im, eben, so ein das, auch das Typische auf eine Art. Du bist einfach der King mega lang und hast einfach irgendwie verpennt, dass irgendwann ist dann gleich
auf der Wortbär ausgerollt, genau.
Also und ich nehme noch, Apple wird auch ein bisschen Einfluss, also kein...
Natürlich hat Apple mit dem Weggang von den Intel-Prozessoren auch einen grossen Einfluss, weil, gut, okay, mittlerweile sind Apple Notebooks werden noch mal viel besser verkauft als noch zu Zeiten von Intel, aber schon dann hat es bei den Notebooks zumindest einen grossen Anteil ausgemacht, die Apple-Verkäufe. Natürlich, das war ein Kunde, der verloren ist gegangen. Aber das bedeutet, das kommt noch viel tiefer, oder? Vielleicht muss man da kurz ein bisschen zurückschauen, mal in die Vergangenheit von Intel, also vor allem so in die 10er Jahre rein. Du hast ja, dann hast du vor allem bis 2015, Mitte 20, 10er Jahre, hast bei Intel immer so die Tick-Tock-Entwicklung gehabt bei den Prozessoren. Jedes zweite Jahr hat Intel ein Chip mit neuem Fertigungsprozess veröffentlicht. Das hat sich Tick genannt. Also zum Beispiel die 10-Nanometer-Fertigung, 14-Nanometer-Fertigung. Und im Folgejahr ist das Design und Technologie verbessert worden. Das ist Tock gewesen. Und die 10-Nanometer-Fertigung sowie der 7-Nanometer-Fertigungsprozess haben sich bei Intel extrem rausgezögert, dass es eigentlich mal ist gesehen, Tick-Tock, Tock-Tock, Tock-Tock, Tock-Tock. Also weißt du, also, nicht Tick-Tock, Tick-Tock. Und das ist natürlich etwas gesehen, wo die anderen können profitieren, AMD, weil sie fertigen nicht selber, sie haben es bei Auftragsfertiger wie TSMC gemacht, oder? Und haben dort hier vom stetigen Fortschritt in dieser Fertigung können profitieren. Paradoxerweise hat ja jetzt der Gelsinger, der CEO von Intel, gefunden, ihr Ziel ist ja jetzt, Auftragsfertiger zu werden. Mit TSMC.
Ist das für eine Illusion?
Also auch da wieder, oder? Sie sind bei der Fertigung hinterdrein, weil weniger in die Forschung reinstecken, aber sie wollen gleichzeitig, weil sie Auftragsfertiger werden und TSMC als grössten ablösen.
Es macht also keinen Sinn, wenn man es von außen anschaut. Es macht null Sinn, macht wie die Wirtschaft, null Sinn. Oder?
Es ist, ja, man muss halt schon sagen, die nächste Generation, Fertigungsgeneration, der 18A-Prozess, wie der heisst, soll der wirklich auch effizienter sein als das Beste, was TSMC hat. Und sie haben schon etwas weiteres im Petto, aber auch da, oder, die Entwicklung, das planst du auf Jahre voraus, oder? Mhm. Und wenn du jetzt die Entforschung zurücksteckst, aber ich verstehe es nicht, wie sie zu dem Schritt
kommen. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, TSMC, die bleiben ja nicht einfach stehen.
Ja.
Da kommt ja dann auch noch wieder etwas Neues. Und
natürlich. Und die haben das Geld natürlich, weil sie machen jetzt riesen Kohle, auch dank an KI-Boom für die Forschung zu investieren, oder? Im Gegensatz zu Intel, wo das halt einfach nicht hat.
Und du hast ja gerade die Effizienz angesprochen, oder? Das ist ja der grosse Punkt, warum ARM, also erstens, warum Apple ihren eigenen ARM-Chip entwickelt haben und warum jetzt generell alle auf dieser ARM-Welle surfen. Und eben dort haben sie ja gar nichts, also Sie entwickeln ja nichts für ARM und sie haben auch nichts zur Effizienz offenbar, oder?
Nein, da ist also, und da ist AMD Intel mittlerweile wirklich weit voraus. Du siehst es jetzt auch bei den neuesten Ryzen AI-Prozessoren, die in den Notebooks reinkommen. Bei der Effizienz, sie sind schon noch nicht ganz an den ARM-Prozessoren, aber auch die werden enorm effizient. Also auch die x86-Architektur, man hat wie einfach jahrzehntelang oder jahrelang anscheinend keinen Druck verspürt, dort effektiv zu forschen, dort hier voranzutreiben. Aber auch die x86-Prozessoren können effizienter werden. Oder früher hast du gesagt, ARM ist effizienter, für nicht leistungsfähig. Aber man hat geforscht, man hat entwickelt dort. ARM ist auch leistungsfähiger geworden und gleichzeitig auch effizient geblieben, oder? x86, ich glaube, da kenne ich mich jetzt wenig gut aus, aber ich glaube, die haben sicher auch noch Raum bei der Effizienz. Das zeigen jetzt eben die Ryzen AI-Prozessoren und sicher auch weitere künftige Forschung wird die auch wieder vorantreiben. Ich würde jetzt sagen, x86 ist sicher noch nicht tot.
Ich habe gehört, jetzt kannst du so ein OXO, weißt du, das ist auch so ein Handheld, OXO-Player, kannst du den neuesten, kann man Beta-testen offenbar, und die haben auch so einen geheimen neuen ultra-effizienten AMD-Chip drin. Die haben ja alle AMD-Chips, die Handhelds.
Genau, aber das selbst nicht ist also ultra-keim.
Ja. Was zu dem sein?
Der Energieeffizienz.
Wo scheiße ist.
Ja, genau, aber die haben Intel drin. Genau. Nee, und der ultra-keim, das wird selbst nicht in der Spezialanfertigung sein von diesen Ryzen AI-Prozessoren von diesen neuen, gehe ich mal davon aus. Item, was ich noch sagen wollte, ist, historisch gesagt, aber Intel nur die Fertigung verschlafen, dort hier weiter zu forschen, sondern halt einfach auch den KI-Boom, den ich vorhin schon mal kurz angetrennt habe, und auch die mobilen Geräte. Also, wenn wir wieder bei Apple sind und bei ARM sind, ich meine, 2007, wo das erste iPhone so in Entwicklung drin war, ist ja sogar Intel sogar noch angefragt worden, ob sie einen Chip machen wollen für das Gerät. Der Deal ist dann aber nicht zustande gekommen. Und dann hat Intel es verpasst, auf den Mobilzug oder auch den Armzug aufzuspringen. Halt auch etwas, was dann zumal bei schon Anforderungen machst für Arm, hast du nicht als Konkurrenz angeschaut, also wieso sollst du überhaupt in die Forschung investieren? Ist leuchtet aus heutiger Perspektive oder dann zumaliger Perspektive irgendwie auch ein. Man weiss, Intel hat es ja nachher sogar probiert mit einem mobilen Prozessor, mit dem Atom-Prozessor. Der wäre ja eigentlich das erste Zenfone innen gewesen. Aber das ist auch gescheitert nachher, weil es dort ja wirklich die Effizienz, oder?
Dort haben sie ein MacBook gehabt mit dem Atom-Chip.
Genau. Ein MacBook mit dem Atom-Chip?
Nein, das Netbook. Das weißt, Netbook. Im Studium. Netbook. So ein kleines Sieg.
Geil, eben, dort haben sie auch probiert, aber nicht konkurrenzfähig mit den Arms, oder? Und dort haben sie halt eine wichtige, sagen wir, Absatzsparte. Wenn du schaust auf Mobile Devices heutzutage über die Ladentheke gehen, wenn sie dort eingestiegen wären und konkurrenzfähige Produkte hätten können entwickeln, ja, cool, oder? Aber ich denke auch, eben beim KI-Boom ist Intel auch zu spät gekommen, weil sie CPU-Spezialist und nicht GPU-Spezialist. Und GPUs eignen sich einfach besser für die Berechnungen, die bei KI nötig ist. Und darum hat Intel heute schlicht kein konkurrenzfähiges Produkt. So auf dem Servermarkt, das haben sie so 2018, dann haben sie das Unternehmen Habana Labs aufgekauft. Das sind die, sie jetzt auf Basis dessen sind die Gaudi-Chips, dass sie ihre KI-Beschleuniger entwickeln. Aber auch da, das Aktuelle ist das Gaudi 3 und von dem, wo die Intel dieses Jahr Einheiten für 500 Millionen US-Dollar verkaufen. Zum Vergleich Nvidia geht dieses Jahr von 57 Milliarden aus. Also über 100-fache vom Wert, den sie umsetzen wollen mit diesen Karten. Hey. Also es ist, das sind Zahlen, die man sich kaum vorstellen kann. Intel ist einfach nirgends mehr, oder? Und ja, jetzt gestern respektive heute kommen noch die neuen Ryzen-Prozessoren für den Desktop raus. Und auch dort, vor allem eben von Energieeffizienz her und auch sonst von Leistung her, sieht es momentan schlecht für Intel aus. Da müssen sie wirklich liefern. Die Frage ist, ob sie es können. Und eben, mit dem Ruf, der angeschlagen ist, es wird sehr schwierig. Ich glaube, sie müssen alles konsolidieren. Das wird einfach ein kleineres Unternehmen werden, sehr wahrscheinlich, nicht mehr der Reis. Aber ja, ich habe die Hoffnung auch gleich, dass der Intel irgendwie eine Kurve bekommen kann, weil sonst sind wir wieder in einer Situation wie der 2010er Jahr, wo einfach null Innovation auch im Bereich der CPUs war, oder?
Aber du hast ja immerhin, also jetzt, da habe ich jetzt schon den Eindruck, du hast klar, dann hast du einfach AMD, aber du hast ja auch mit ARM, also weißt du, die Apple-Chips werden ja immer effizienter, dann könntest du schon meinen, klar, ja. Solange die nur bei Apple bleiben, bringt das niemandem, also bringt das auf nur Apple etwas, dann bringt das der PC-User nichts, aber ob es gleich in dem Bereich dann einfach auch Konkurrenz gibt, oder meinst du nicht, bleibt denn das einfach wirklich, Apple hat dann halt eher ARM und dann PC-User haben dann nur noch AMD?
Nein, also eben, ich denke auch dort, ARM wird auch im PC-Markt sehr wahrscheinlich irgendwann einmal kommen. Man hat sich jetzt erhofft, dass mit diesen neuen Snapdragon X das schon passiert, aber so super läuft es ja nicht, wie das bei Apple funktioniert hat. Ja, Apple hat dort.
Aber da gibt es nur Qualcomm aktuell, weißt du, wo bei PC...
Momentan gibt es nur ja. Qualcomm. Intel ist eben nicht bekannt, dass sie würden, aber Nvidia und AMD, also Nvidia zwei noch, ja. Etablierte, überlegen sich, ob sie auch für Notebook-Chips entwickeln wollen auf ARM-Basis. Nvidia sowie AMD haben Erfahrung mit der ARM-Architektur. Also es ist nicht Neuland für sie, sie sind mit dem vertraut. Und sowieso, aber es ist ein Chip-Entwickler, die haben jahrzehntelange Erfahrung. Also die können hier unter Umständen auch viel rausholen, mehr als Qualcomm, habe ich das Gefühl. Natürlich kann die Konkurrenz kommen, aber wie gesagt, wir sehen jetzt bei der Energieeffizienz kann die x86-Architektur noch viel rausholen. Es war einfach lang kein Fokus gewesen, leider. Lang kein Fokus gewesen, sondern wir müssen mit der Brechstange dahinter einfach mehr reindrücken und für die Leistung zu erhöhen. Und auf etwas anderes hat man nicht geachtet. Hätte man halt doch können, weil man keine Konkurrenz hatte. Also hätte man auch nicht müssen.
Hey, ich denke, sind wir beim Desktop-PC, aber ist mir eigentlich auch die Leistung, also die Effizienz ist scheißegal, aber immer im Sommer, wenn es so verdammt heiß wird, frage ich mich eben langsam, verdammt, das wäre halt schon auch nicht so schlecht, wenn die nicht so verdammt viel Watt würden brauchen und immer so einen Hitz produzieren. Wenn es nicht so heiß im Büro.
Der Prozessor ausmacht, gell?
Ja, aber das ist der Prozess und Grafikkarte, die produziert ja. Die Hure Hitze.
Man kann zuerst noch gleich noch mal mehr abhitzen, was du produzierst. Halt. Genau, das ist ja so. Es heizt ordentlich auf. Also wenn ich da in meinem 7 Quadratmeter Büro die Türen zu habe, bei 30 Grad draussen und dann laufe ich noch gleichzeitig den 3D-Drucker, dann bin ich schnell mal bei 38, 40 Grad wegen dem PC und dem 3D-Drucker.
Ich habe vielleicht 33, wenn es heiß wird.
Und dann dreist du durch.
Okay. Gut. Ich komme noch ein bisschen die Brüne über vom grossen OLED-Panel da. Das, aber ja. Hey, ja gut. Ich tendiere auch nicht zu einem Intel für meinen der nächste. Vielleicht nächstes Jahr, glaube ich, gibt es wieder einen neuen Prozessor. Aber
wo ich würde auch auf Intel. AMD setzen, glaube ich.
Also gut. Dann gehen wir doch noch eins weiter und springen in Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Gut, dass in diesem Jingle auch immer noch von Arthouse redest. Ich weiß nicht, wenn wir das letzte Mal einen Arthouse-Film hatten, seit Simon nicht mehr dabei ist. Haben wir nur noch Kommerz-Scheisse.
Ja, wir treffen uns jetzt dann mal im Cameo zu Winterfell und ziehen uns irgendetwas rein. Damit
ich bin von noch nie gewesen. Ich schaue immer das Programm an, wo unbedingt mal gehen und ich verhänge es immer. Das Cameo ist zu Winterthur so ein Arthouse-Kino.
Mittlerweile sind ja nicht einmal mit Kurzfilmtagen dort, gell?
Ah, stimmt.
Das ist mega krass.
Poltert ob mir. Einbrecher vielleicht. Vielleicht bin ich gleich weg, wieder gestohlen. Ich habe A Quiet Place Day One gesehen. Ist jetzt weder Ultra Blockbuster noch Arthouse. Kennt ihr A Quiet Place Serie mittlerweile?
Nope.
Nee.
Das ist so lustig. Das ist, ich weiss nicht mal mehr, wann der erste rausgekommen ist. Aber ein Film, ein Horrorfilm, wo man definitiv nicht das Gefühl hat, das wird ein Franchise. Also wirklich. Wenn ich irgendwo hätte müssen sagen, das gibt sicher kein Franchise, hätte ich gesagt, ja, der ist abgeschlossener Film, wunderbar gewesen. Hey, jetzt geht's, das ist der dritte Film und das Game kommt jetzt dann auch noch. Und alles ist gut, bis jetzt. Das macht gar keinen Sinn. Hure weird.
In was für eine Richtung bewegen wir uns? So, ich meine, Horror.
Genau, also nicht Splatter, mehr so ein Psycho. Mhm. Im ersten ist es. Die Welt ist wie so ein wieder irgendeine Apokalypse passiert und zwar eben in Form von so einem Monster, wo halt uhren gut gehört. Und darum heisst der Quiet Place, weil die Leute müssen halt mega still sein. Und das ist gerade im ersten Film ist das mega außergewöhnlich gewesen. Der Film ist komplett ruhig meistens. Mhm. Weil sie tun meistens gestikulieren oder schreiben es auf und weil jedes Geräusch, also du stürchelst irgendwo drüber, dann ist wirklich gut. Und wenn du irgendein Geräusch hörst, dann weisst du, dann kommt es ein Monster. Und der erste wirklich mega geil, also, weißt, originelles Konzept, mega spannend, weil er auch so typisch die Spannung aufbaut, bis du die Monster mal siehst oder das Monster. Und
geht es so, auch als Zeit, oder?
Mega! So klassische, weißt du, wie der weiße Hai und so, richtig, richtig geil. Also mega super stimmungsvoll, geile Bilder und eben halt so eine verlassene Welt, weil viele leben ja nicht mehr, oder?
Das ist irgendwie nach irgendeinem Apocalypse.
Ja, die von diesen Viechern. Also das hat man, das glaube ich, das kommt im ersten schon raus. Das sind die Viecher, die haben einfach irgendwie offenbar alle Leute umgebracht. Das ist der erste Teil.
From Outer Space.
Das weiss man jedenfalls, glaube ich, gar nicht so genau. Im zweiten Teil ist es einfach die Fortsetzung, die direkte vom ersten Teil. Ist auch wirklich immer noch überraschend gut gewesen, aber eben halt auch schon nicht mehr ganz so frisch natürlich. Und jetzt der dritte ist ein klassisches Prequel, darum heisst er Day One, oder? Weil das steht, wo sozusagen die Viecher kommen. Darum sind es auch viel, da siehst du jetzt auch viel mehr von denen. Ich meine, man muss sie jetzt nicht mehr verstecken, weil du weißt ja schon, wie sie aussehen, wenn du die Filme gesehen hast. Und die Geschichte folgt zwei Personen. Zum einen der Sam, gespielt von der Lupita Nyong'o. Ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht. Ich glaube, sie ist. Jetzt habe ich es nicht mal nachgeschaut, aber ich meinte, es ist die gleiche von diesen Horrorfilmen. Shit. Das habe ich den Namen vergessen. Mit der. Ich schaue es nachher schon noch. aber jedenfalls, die ist schon bewandert in dem Segment und kann eben auch so ein gutes, schockiertes Gesicht machen, weil da wird ja auch, wie in den anderen Filmen, wird da sehr wenig geredet. In Us, also US, also yeah. Wir, dort hat sie mitgespielt. Super geiler Film. Und auch der Film hier ist relativ ruhig am Anfang, eben bevor es losgeht, wird noch geredet. Und es spielt in, ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt, hey. Die amerikanische Großstadt. Vermutlich ist es New York, weil es ist doch meistens New York, spielt eigentlich nicht eine Rolle. Genau, sie hat Krebs und hat immer ihre Katze dabei, sozusagen ihr
Support Animal.
Ja, genau, ihr Emotional Support Animal. Und sie gehen dann eben auf einen Ausflug, weil sie ist in so einem Pflegeheim, glaube ich, und sie gehen dann in einen Ausflug in die Stadt, eben New York, meinte ich, gehen Pizza essen. Und dann kommen dann halt die Monster und dann geht es einfach wieder darum, irgendwie zu überleben und können abzuhauen, weil es kommen dann wie so, die Leute können dann aufs Schiff flüchten, weil die Monster haben nicht gerne Wasser. Und auf ihrem Weg trifft sie den Eric und habe gespielt von Joseph Quinn. Und den kennt man von Stranger Things. Mhm. Er ist einer von denen. Also nicht von den Jungen, von denen, die jetzt älter sind. Und es ist eigentlich immer noch das gleiche Schema. Also sie sind halt meistens eben, du hörst wirklich keine Pieps. Ich habe das Gefühl, bei diesen Filmen verkaufen sie null Popcorn. Ich meine, du im Kino, du kannst kein Popcorn essen.
Das Imagine, ist, was für... Hört mich richtig auf den Sack im Kino. Weil
ich bin so ganz leidig, immer so...
Du bist instant in einer Family Guy Szene drin.
Ey, aber weißt ohne Scheiß.
Ja, ich bin ja, das falsche Thema da.
Hey, aber wirklich, er ist 80% vom Film ist mucksmüsli still, oder? Und das ist noch, ich finde das mega speziell zum Schauen. Ja, und sonst, irgendwie von Art ist nichts Neues. Es ist lustig, dass du da mal siehst, wie das Ganze entsteht. Du erfährst jetzt aber gar nicht so viel mehr. Du folgst ja wirklich einfach diesen Zweinen. Der Eric ist so ein der Ängstliche, darum kommen sie dann auch zusammen, weil sie will einfach, weil sie weiss ja, dass sie vermutlich nicht lange lebt, weil sie hat ja Krebs. Und sie will jetzt einfach nur ihre hure Pizza essen. Und es wird dann auch so ihre Mission, die irgendeine Pizzeria zu finden und dort eine Pizza zu essen. Und ja, vor allem wieder so eine Geschichte von diesen beiden Figuren, wie sie sich dort halt zerstört, ist mittlerweile schon relativ schnell schon zerstört worden, Apokalypse-Gebiet durchschlägt. Und es hat dann so coole Szenen, weißt du, dann schiffen sie mega und es regnet so laut, dann können sie wieder mal ein bisschen reden, oder? Ja, ist cool. Also wenn du das geil gefunden hast, das dreht das Rad nicht weiter, es ist das gleiche Konzept und eben, es ist nie mehr so wirkungsvoll wie im ersten Teil. Aber hey, ich habe auch den cool gefunden und wirklich, ich bin einfach immer wieder erstaunt, wie man aus so etwas ein Franchise machen können.
Das muss ich auf meine Liste tun in dem Fall.
Hey, ja, vor allem der erste, der ist richtig, richtig gut. Der zweite ist so klassisch, ja, jetzt nochmal das gleiche, einfach noch mehr. Und der ist jetzt wenigstens ein bisschen in einem anderen Setting. Mit mehr Leuten und so, oder? Mhm. Die Regie übrigens, genau, habe ich noch nicht gesagt, das hat Michael Sarnowski gemacht und der hat Pig, ist er der Regie geführt. Ein mega geiler Film mit dem Nicolas Cage, wo er ein Koch ist, wo sein Schwein kidnappt wird. Darum sehr geil. A Quiet Place Day One läuft immer noch im Kino. Gut, dann, aber okay, man kann sogar auch schon mieten.
Das geht schon. Sorry für meinen kurzen Einwurf. Das geht schon unglaublich schnell, nicht? Weißt du, ich erinnere mich an so meine Kindertage in den frühen 90ern, wo du einfach, wenn da ein Film angekündigt worden ist in den USA, hast du gewusst, das geht noch ein Jahr oder anderthalb.
Ja. Oder noch länger, ja.
Oder noch länger. Und bis er dann nochmal auf Video kommt, also wirklich auf VHS oder so.
Das ist richtig krass, wenn du den verpasst hast im Kino, dann ist es so richtig, ah Mann, es geht so lang, bis du jetzt schauen kannst, oder?
Ja, früher, und dann in den Video... In den 90er hast du doch irgendwie, wenn du in die Staaten geflogen bist, hast du ja das AMI-Programm gehabt. Ich kann mich erinnern, irgendwie, was war es, 98 bin ich in die Staaten mit meinen Eltern. Dann habe ich dort im Ding City of Angels geschaut. Ein huere schlechter Film mit dem Meg Ryan. Aber dann sind wir zurückgekommen und irgendwie ein Jahr später, ja, kommt der hier im Kino. Und dann habe ich ja schon längstens gesehen. So krass.
Ich mag mich an Demolition Man erinnern, wo ich immer so die Pappkartonfigur im Kino gesehen und dachte, ah, der Huhegeil, den wollte ich auch sehen. Und vermutlich wäre er eh ab 16 gewesen und wir sind zu jung gewesen. Und wir sind dann mal auf Indonesien in die Sommerferien und im Hotel ist der dort im Fernsehen gelaufen. Also im was auch nicht, hast du halt irgendein Pay-TV gemacht? Ich weiß es nicht. Also wir mussten nicht zahlen, aber der ist dort einfach gelaufen. Wir haben dann vermutlich 5 Mal geschaut. Mit den Brüdern und ich haben das Zimmer für uns gehabt. Ja. Huhegeil gewesen.
Ich habe tatsächlich auch in den USA, das ist jetzt, hat jetzt eher mit der Spielecke zu tun, wo wir jetzt dann reinkommen, aber ich habe tatsächlich in den USA, sind wir ich bin 11 gewesen, muss man dazu sagen, ich war wirklich noch jung gewesen, zum ersten Mal in den USA bin. sind wir so ein Spielwarenladen in grossen, so sechsstöckigen, mega überdimensioniertes Ami-Teil halt. Und da wirklich so einen schwarzen Kasten mit mega komischen so Controllers. Und so, was zur Hölle ist denn das? Ah, that's called Nintendo 64.
Das stimmt, ja, Konsolen sind damals auch amigs. Der hat gut mal ein Jahr können dazwischen sein, bis die. Unvorstellbar. Stell dir vor, es kommt PS5 raus und du würdest ein Jahr müssen warten. Unvorstellbar. Eben, heute würdest du sie importieren. Ja gut, eben, komm, dann gehen wir gerade über in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Da habe ich jetzt zwei Indie-Games und ich fange mit dem ersten an. Das wird vielleicht vom Flo gefallen. Und das heisst Thank Goodness You're Here. Und es ist ein richtiges British-Ass-Game. Es ist ein mega kurzes, vielleicht 3 Stunden Adventure-Game. Du bist irgendein kleiner, es ist so schön so comic-mässig gezeichnet und du spielst irgendeinen kleinen, geilen Typ, irgendeine Figur. Du bist wirklich viel kleiner als alle anderen. Und es fängt einfach irgendwie an, du bist glaub, ein Verkäufer oder so, willst zum Bürgermeister, der hat keine Zeit für dich, also gehst einfach in dieser nordenglischen Stadt, Hösel ist ein bisschen rum. Und du hast genau 2 Interaktionen, du kannst gumpen und du kannst slappen, du kannst einfach alles hauen. Weißt du, wie Mülltonnen. Mülltonnen und so, oder Briefkästen, wo Briefe rausgehen. Und du tust eigentlich für die Bewohner dort, wo alles so komische Gestalten sind, kannst du dann einfach so kleine Aufträge erfüllen. Und sehr surreal das Ganze. Also weißt du, irgendeine von der ersten Aufgaben ist, das kannst du im Demo schon spielen. Irgendein Typ steckt seine Hand im Gulli fest, weil er irgendeinen Schlüssel oder irgendeine Münze hat rausnehmen wollte. Und du hast noch, auch den kannst du natürlich slappen. Und immer, au. und dann den bringst du raus, indem du irgendwie in ein kleines Lädchen nebenan gehst und dann läuft, wenn du klein bist, läufst du dort ein Regal durch, weißt du, so ein Jump'n'Run und tust dann ein riesengroßes Butterstück, schmeißt dort rein und Butter ist ja nie und dann kommt er raus. Und einfach, das sind immer so kleine Jokes dann. Und hey, gewisse finden eben, das ist das lustigste Game aller Zeiten. Und ich muss sagen, ich habe vielleicht zweimal so ein bisschen rausgelacht und sonst ist es einfach nur easy. Was ich witzig finde, ist wirklich, die schrägen Leute, die du triffst. Und das ist schon mal, weißt du, zum Teil bist du dann irgendwo, du bist an so einem komischen Ort, weißt du, in der Kanalisation oder irgendwelche. Der eine macht zum Beispiel eine Wurst. Und einfach, nachher gibt es eine riesengroße Wurst, wo du auch noch irgendwie drin rein kannst rumtauchen. Und das ist wirklich sehr, sehr surreal, das Ganze. Oder du siehst plötzlich so, es hat eine Sprachausgabe, einfach deine Person redet nicht. Und der Matt Berry, ich kann es nicht mehr kennen, finde ich ein grossartiger Schauspieler. Das finde ich mega lustig. Der spielt in der Vampir-Serie What We Do in the Shadows, spielt er mit. Und der hat auch die Sprechrolle. Und genau der eine, dann ist er ein Gärtner und du musst Rasen mähen und dann kommt einfach so eine Szene vor, du siehst 2 Sonnenblümchen und hinten dran fährst du steuerst einfach links, rechts und dann siehst du einfach den Rasenmäher. Und kommt immer näher bei diesen Blümchen und die Blümchen sind einfach so verliebt ineinander, so, haha, ich liebe dich. Und dann, und dann fetzt sie ab. Und dann erklärt, macht sie einfach ihre Liebeserklärung an die nächste Blume. Ja, es ist einfach ist so ein Scheißdreck.
Ja.
Wie gesagt, solche Wegwerf-Jokes. Ich glaube insgesamt, ich fände es besser, wenn es eben ein bisschen linearer wäre, weil manchmal musst du, dann kriegst du irgendwie in der Frittierbude, wo es Fish and Chips gibt, repariert ein Fritteuse und du musst dann seine Sachen finden, seine Werkzeuge, die alle immer klauen. Und du bist dann einfach im Umirren in diesen verschiedenen Orten von dieser Stadt. Oder? Sie sind nicht so gross, die Abschnitte, aber du bist dann gleich einfach ein bisschen, wo muss ich jetzt genau durchlaufen? Und ich finde, das ist völlig unnötig. Das Spiel müsste einfach ganz linear sein, damit du einfach direkt zu der nächsten Szene kommst, oder? Dann stimmt das Pacing. Und so bist du wirklich einfach ein bisschen rumlaufen. Und, aber hey, es ist noch witzig. Was ich nicht so sicher bin, ist, wie viel Fat-Shaming es da drin hat. Also weißt du, irgendwie, es ist mir erst aufgefallen, als ich es auch in anderen Podcasts gehört darüber rede, aber es stimmt schon. Es hat sehr viele dicke Leute und nicht irgendwie, weißt du, irgendwie clever lustig, sondern es scheint schon so ein bisschen zu sein, die sind fett. Und darum, vielleicht okay. Ist mir irgendwie ein subtiler Joke gegangen, aber ja, eben, darum, ich bin nicht sicher, wie viel, was weißt du, wie clever der Humor denn tatsächlich ist. Es hat sicher viele lustige Sachen drin, aber bei gewissen Sachen habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Vielleicht ist das auch ein bisschen unsensibel. Aber es ist so ein kurzes Game, ein Adventure-Game. Thank goodness you're here. Gibt es ziemlich sicher überall. Und ja, es ist schon noch witzig gewesen, aber es hätte besser sein können. Ja.
Okay.
Viel, viel besser. Wirklich unbestritten. Uneingeschränkt empfehlen kann ich Cat Quest 3. Sagt euch die Serie etwas?
Ich habe deinen Artikel gelesen.
die gibt es auch schon seit glaub 2017. Und ich habe sie, glaube ich, als Mobile Games kennengelernt, weil sie gibt es auch für Android und iOS. Und das sind so mega schön gezeichnete 2,5D, weißt du, du siehst sie von so Vogelperspektive, mhm. so seitwärts. Und in der ersten Bar bist du spielst eine Katze natürlich, darum Cat Quest. Und dort ist so Fantasy, Mittelalter, es ist so ein Action-Rollenspiel. Jetzt im dritten Teil ist das Piraten-Setting, du bist in der, das heisst ja Cat Quest, irgendwas Peribian, also Schnurribig heisst es auf Deutsch. Es ist voll mit so schlechten Wortspielen natürlich. Alles ist mit Katzen und Hühn und Tier. Piraten sind Piraten. Und du bist auf der Suche nach dem Nordstern und es sieht so unglaublich schön aus. Also es ist so eine wunderschöne Karibikwelt, wo du kannst mit deinem kleinen Schiff rumtuckern, wenn du weg vom Schiff gehst, dann hast du einfach so einen Schwimmring und du kannst... Die Welt sieht aus wie so eine Übersichtskarte, wo du aber dich frei darauf bewegen kannst. Du kannst anlegen und du kannst auf dem Land rumlaufen, kannst Monster verprügeln, kannst dort aber auch in Dungeons hineingehen, in Schlösser, dann wechselt das Bild. Meistens in so einer 2D-Ansicht dann. Hey, und du läufst jetzt einfach rum, erfüllst Quests für die verschiedenen Leute, für irgendwie die eine Barmaid, kannst du irgendwie Piraten suchen, wo kannst du erledigen für Bounties, oder irgendwo findest du so Turtelkätzchen, das ist irgendein Geist, wo irgendein Fluch auf dem herrscht, wegen irgendeiner verflossenen Liebe, und dann musst du in dieser Welt Bücher suchen, und wenn du die zurücklieferst, dann ist es wie so ein kleines Mini-Adventure, wo du die richtigen Dialoge auswählen. Meistens segelst du einfach um, vermöbelst alle Gegner und...
als Katze.
Ja, genau, als Katze natürlich. Und kommst neue Ausrüstung über und eben suchst einfach den Nordstern-Schatz.
Cool.
Hey, und geil ist einfach, es hat so viel Charme und Charakter. Weißt du, so die Figuren, die du triffst. Eben so riesen so Tentakel mit Augenklappen und eben der Piraten, der Piratenkönig. Er ist einfach eben der König der Piraten und der will auch den Nordstern-Schatz. Oder... Es hat so ein, das kurft einfach so um, ein Gummientli. Aber ein riesiges Gummientli. Und das ist sozusagen der finale Endboss, wo du als Bounty kannst erledigen und dann, ich glaube, es gibt Schiffskampf und.
Das tut schon sehr viel
Spaß. Okay, es macht sau Bock. Es gibt auch mega viel Ausrüstung und du kannst tatsächlich noch relativ viel kombinieren mit, du kannst einen Hut und ein Jacket kannst anlegen und dann gibt es noch so ein Amulett. Und du kannst dann relativ interessante Kombis machen, weißt du, mit Waffen, wo der Gegner über Zeitschaden machen oder einen Splitzschaden, Feuerschaden oder dir Leben zurückgeben, dann kannst du auch Zauber wirken, wo dann halt zum Beispiel dir Leben geben und dann gleichzeitig andere Schaden nehmen, wenn du es richtig kombinierst. Du kannst bei gewissen Waffen, du kannst immer so ausweichen, so eine Rolle machen zum Ausweichen und du brauchst nämlich die richtige Waffe, um die richtigen Sachen auszuweichen. Also weißt du, es ist nicht so ein ultra schwieriges Game, darum so wichtig ist es nicht. Aber manchmal musst du halt wirklich irgendwelche Feuerbälle ausweichen. Und wenn du dann den Feuerzauberstab hast, kannst du bei denen einfach durch die durchrollen.
Ah, also, okay, ich sehe dich.
Gewisse Spieltiefe hat es. Und sonst fängt es einfach gut rein zum Dreibretschen mit diesen verschiedenen Waffen. Weißt? Und dann bei den Heavy Metal Geisterkatzen oder was das für Viecher gewesen sind, dort habe ich mal so eine Metall, natürlich so eine Heavy Metal Axt, die blitzt, habe ich gefunden. Und du kannst eben auch das zweite spielen. Ohne okay. Splitscreen, ist wirklich einfach das ganze Bild. Dann läufst einfach das zweite da rum. Voll easy, Drop-in, Drop-out. Ich glaube, nur lokal. Und ich habe es auch mit den Kindern gespielt. Und das ist wirklich noch easy, auch wenn sie es nicht so checken. Wir sind ja noch recht jung, mit 4 und 6. Und dann ist es halt easy. Es spielt dann wie nicht so eine Rolle. Ich habe das Gefühl, das Game ist nicht schwieriger geworden. Und es hat damals einfach gelangt, dass eine zweite Person dort ist, die sich aggro auf sich zieht und einfach vermöbelt wird. Dann habe ich mehr Zeit, mich heilen oder einfach draufhauen. Und falls ich mal sterbe, dann nehme ich einfach schon den Controller weg von den Kindern und tue mich wieder mal leben. So, geh mal an da.
Parenting by Phil.
Genau. Hey, nein, ich habe es super gefunden. Ich habe, glaube ich, etwa 10 Stunden gehabt zum Durchspielen. Wenn du Stress ist, hast du 8. Wenn du alles machst, vielleicht 13. Und es geht das New Game Plus und so. Hey, wirklich super schönes Open-World-Spiel mit Katzen und ganz lustigen Tierchen und
verfügbar. Großartig.
Ja, geht's auf Switch, PC, PlayStation, Xbox, überall.
Gut.
Unter 30 Stutz ist es. Das ist eigentlich ein völlig fairer Preis, ja. Finde ich. Hm. Ja, dann wären wir da schon wieder durch mit unserem Podcast. Dann danke ich euch vielmals fürs Mitmachen und euch allen anderen danke fürs Zulassen. Bis in der Woche und tschüss miteinander.
Adios.
Tschüss.